Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Mental Darts Master, dem Podcast für mentale Stärke. Und wie könnte es anders sein? Wir gehen rein in die Darts-WM-Woche. Erste Runde von der Darts-WM ist mitten am Laufen. Bei mir ist gerade Dienstagmorgen, das heißt, bis Montagabend kann ich die Spiele analysieren. Was unsere deutschen Spieler heute Abend machen, das weiß ich leider noch nicht. Die Runde wird aber vorbei sein, wenn ihr den Podcast hört. Aber es gab jetzt schon so viele Sachen und ihr habt mir so viele Sachen auch geschickt. Ich versuche das ein bisschen aufzuarbeiten. Verzeiht mir, ich werde nicht alles in diese Folge reinkriegen. Übrigens, für alle, die den Videopodcast nutzen, sorry, ich glaube, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich bin ein bisschen kränklich. Nichtsdestotrotz, es ist so viel passiert und so wichtige Themen auch, dass ich persönlich glaube, das hier ist der Grund, diese Folge ist der Grund, warum ich diesen Podcast gemacht habe. Warum? Das zeige ich euch heute im Thema der Woche. Da kommen wir später dazu. Aber ich möchte wie immer einsteigen mit dem mentalen Moment der Woche. Und der war für mich gleich im ersten Spiel, wie könnte es anders sein, von Arno Merk. Es gab allerdings viele, muss ich dazu sagen. Es gab viele Dinge, die der mentale Moment der Woche hätten sein können. Aber eine Sache, glaube ich, war für Arno selber und auch für das Spiel ein gewisser Knackpunkt, dass das in die Richtung gegangen ist, in die es gegangen ist. Und zwar war das das 62er Checkout von Arno zum Satzgewinn des ersten Satzes. Jetzt könnte man meinen, so ja, come on, 62 checkt der Arno doch regelmäßig. Ja, macht er mit Sicherheit auch, aber du bist Debütant bei der WM, du spielst gegen Kim Heibrichts, und es steht 2-2 im ersten Satz. Das ist der Anwurfsatz von deinem Gegner. So, und jetzt hast du 62. Du triffst nicht die Triple 10, sondern die Single 10. Du gehst dann über Single 20 auf Doppel 16. Du hast nur einen Dart auf der Doppel 16. Und Arno macht das Ding. Trotz, glaube ich, größter Anspannung, größter Nervosität. Und ich glaube, dass er hier mit nur einem Dart diesen Satz direkt für sich entschieden hat, war für ihn und für das gesamte Spiel ein Schlüssel, dass das auf Arnos Seite gelaufen ist. Das heißt, das sind in meinen Augen die Momente. Die High Finish ist super toll, wirklich. Und natürlich lösen die auch was aus. Aber gerade wenn du jetzt Debütant bist wie Arno, du weißt, wie gut du bist, wenn du es da schaffst, gleich am Anfang für klare Verhältnisse zu sorgen, zu zeigen, hey, auch sich selbst zu zeigen, hey, diese engen Situationen, die kann ich auch hier auf der größten Bühne, die es überhaupt gibt, checken und nicht nur bei mir zu Hause in meinem Zimmerchen. Dann bist du da. Und danach hatte ich auch das Gefühl, da war Arno auch da. Natürlich hat man ja am Anfang die Anspannung angemerkt, ist ja auch mehr als menschlich. Trotzdem bringt er seine Anwürfe durch und breakt dann eben zum Satzgewinn. Ich glaube, sein Anwurfsatz war sogar ein 3-0. Nagelt mich nicht fest. Ab da, ich war relativ ruhig, muss ich sagen. Ich hatte dann wirklich das Vertrauen, jawohl, das geht in die richtige Richtung. Und von daher, Chapeau Arno, das war mega gelöst. Was gab es sonst noch? Natürlich, wie könnte es anders sein, Paul Lim. Unglaublich, wie dieser Mann abgefeiert wird im Alley-Pally mit, was ist er, 71, glaube ich. Und dann gewinnt er das Ding auch noch. Gegen Jeffrey de Graaf. Ich würde sagen, Jeffrey de Graaf muss das eigentlich gewinnen. Oder was heißt muss? Muss ist so ein Ding. Kann das gewinnen, ist vielleicht der bessere Spieler, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wobei Paul Lim immer dran bleibt. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Du bist vielleicht nicht der bessere Spieler, aber du bleibst immer dran, du bleibst immer so ein bisschen in touch. Und auf einmal lässt Jeffrey de Graaf einen nach dem anderen auf Doppel aus und du spürst ja als Jeffrey de Graaf auch, du bist hier nicht der, den die Leute siegen sehen wollen. Und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern die feiern halt einfach den Paul Lim ab. Aber das ist für einen selbst schwer, weil natürlich möchte man selber auch Support bekommen. Und auf einmal hat man diese ganze Halle gegen sich und dann wird dieser Sport für dich als Sportler am Ende noch einsamer und du kannst gar nichts dafür. Du hast nichts falsch gemacht. Du kannst dem Publikum auch keinen Vorwurf machen, dass die sich halt ihren Helden raussuchen. Und Paul Lim macht das eiskalt. Und ich glaube, Paul Lim macht sich auch keinen Druck, sondern der genießt einfach diesen Moment, da nochmal dabei sein zu können. Und wenn er halt die Chance kriegt, ja gut, dann nehme ich es halt mit. Was kannst du als Jeffrey de Graaf anders machen? Ich glaube, du brauchst für dich selbst ein bisschen mehr Emotionen. Er hat versucht, das glaube ich relativ neutral durchzukriegen. Ich würde versuchen, mich dann selbst ein bisschen hochzuleveln, weil ich kriege von außen nichts, beziehungsweise nur Negativität, dahingehend, dass mich keiner unterstützt. Das heißt, Blick zum Anhang, die paar Leute, die für mich da sind, die immer wieder mit Augenkontakt suchen, sich selbst die Faust geben nach 140, nach was weiß ich. Er hat genug Highlights, zumindest im Scoring gehabt und dann hast du vielleicht auch die Chance, dass du das über die Ziellinie bringst, weil dann doch einer von deinen Doppelversuchen reingeht. Aber das muss man natürlich, kann man nicht erwähnen, dieser Erstrundensieg von Paul Lim. Was ihr mir auch geschickt habt und was definitiv ein richtig krasser mentaler Moment war und ich glaube auch für den Spieler ein ganz, ganz wichtiger Moment, um zu sehen, das läuft heute in die richtige Richtung, das war der Big Fish von Gabriel Clemens. Ganz früh im Match, Gabriel Clemens bringt seinen Anwurf-Lag direkt durch und breakt dann zum 2-0 im ersten Satz direkt mit dem Big Fish. Das ist natürlich ein Statement. Ja? Du bist Favorit in dem Spiel, hast aber selber vielleicht nicht das allerdollste Jahr gespielt. Das heißt, jetzt musst du als Favorit in ein Erstrundenspiel bei der WM. Jetzt ist erste Runde immer ein bisschen special. Das haben wir auch in anderen Partien gesehen. Und dann bist du auch noch Favorit, hast aber selber vielleicht nicht das Selbstvertrauen, was du von dir selbst auch gerne hättest. Und wenn du dann am Anfang gleich, muss ja nicht mal der Big Fish sein, aber in seinem Fall gleich die 170 checkst und dann auch noch zum Break, dann ist das schon etwas, was dir selbst zeigt, jawohl, das läuft heute auf der Bühne. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Nadelstich gleich mal in den Arm, wenn man so möchte, oder in den Kopf von, in dem Fall, Alex Spellman. Gabriel Clemens dann allgemein, aber auch mit sehr guter Körpersprache, nicht übertrieben, aber eigentlich keine Negativität. Die Ausreißer mit 30er, 29er Aufnahme, kurz mit dem Kopf weggeschüttelt, danach aber immer eigentlich mit einer 140 korrigiert. Ja, auch das kann man mal hervorheben, dass er sich davon nicht hat runterziehen lassen und sagt, ach, jetzt schon wieder die Ausreißer und was weiß ich, wenn du da vom Kopf her ja zu sehr drauf gehst, was du gerade falsch machst oder dass du Pech hast, dass der in die 5 geht, wenn du da mental drauf gehst auf die Situation, wird die ja größer in deinem Kopf. Stattdessen hat er das während der Aufnahme kurz weggeschüttelt und danach die 140, zack, Faust und dann war wieder klar, das läuft heute in die richtige Richtung. Also auch sehr, sehr guter Sieg. Lou Wenig, leider rausgeflogen, aber auch, muss man sagen, mit einer tricky ersten Runde. Jetzt vielleicht nicht das Riesenbrett zu bohren, also es war jetzt kein Littler oder Humphreys, den du da erste Runde kriegst, aber Wesley Plaisir, glaube ich, sehr unangenehm zu spielen. Einer, der auch sehr präsent auf der Bühne ist. Er ist groß, er nutzt Emotionen und feiert die positiven Momente ab, das macht natürlich auch was mit dir, ja, und wenn der dann auch diese Momente schafft zu kreieren, du selbst ein paar Dinge liegen lässt, dann geht das halt so ein bisschen in die Richtung. Es war trotzdem jetzt kein schlechtes Spiel von Lukas Wenig und ich glaube, kann man ihm Vorwürfe machen? Ich glaube, nein. Also, er hat sich da seinen Lebenstraum erfüllt und das muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. diese Erfahrung wird ihn stärker machen. Wenn er es nochmal schafft in Ellipelli, was ihm natürlich sehr zu gönnen ist, dann wird er da diese Erfahrung für sich nutzen können und mit Sicherheit mit weniger Nervosität, weniger Aufregung dieses Spiel spielen können und dann vielleicht auch noch besser performen können. Aber ich glaube auch, diese Erfahrung, allein auf dieser Bühne zu stehen, wird ihm helfen, auf der Tour bei anderen Turnieren einfach ein gewisses Selbstverständnis zu haben. Ich gehöre dahin, ich weiß, was ich kann, auch wenn das schiefgegangen ist. Das heißt, du kannst aus allem etwas lernen, wenn du bereit bist, den richtigen Blick auf die Dinge zu lenken. Ganz wichtige Sache. Dann gestern Abend, ganz frisch, Max Hopp bei seiner Rückkehr in den Ellipelli. Man hat gesehen, dass er es genossen hat, dass er genau da sein wollte. Und genau diese Emotionen hat er auch genutzt. Über Lächeln, über Faustballen, über lautstarke, positive Emotionen und sich pushen. So hat er das Spiel in Angriff genommen. Und ich glaube, so auch geschafft, die eigene Anspannung zu regulieren. Denn man hat es ganz gut in der Vorberichterstattung gesagt, früher hat der ganze Druck nur auf ihm gelastet, weil er so das Aushängeschild war. Jetzt gibt es noch viele, viele andere, die auch sehr, sehr gut sind, vielleicht sogar ein bisschen besser als er, spielerisch spielen. Nichtsdestotrotz ist, wenn Max Hopp irgendwo ist, der Fokus immer noch sehr auf Max Hopp. Max Hopp ist sehr präsent in der Dartszene, sehr bekannt. Das heißt, es sind immer viele Augen auf dich gerichtet. Und das kann natürlich auch Druck erzeugen. Und ich glaube, diese Anspannung war schon auch da. Bei aller Freude, wieder im Ellipelli zu sein, wolltest du das Spiel dann gegen einen Martin Lukman, also auch eigentlich eine gute Auslosung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du gleich Favorit bist, aber die Auslosung hätte ich deutlich schlechter treffen können. Willst du da natürlich auch bestehen? Und umso wichtiger war es, glaube ich, dass er diese Emotionen auch für sich genutzt hat. Dass er immer wieder sich gepusht hat. Immer wieder auch mal ein Lächeln hatte. Aber vor allem für mich diese körperliche Reaktion, Faustballen, so fast schon Gervin Price-mäßig mit beiden Armen sich pushen. Dann setzt du Adrenalin frei. Das kann dir ganz, ganz klar helfen gegen die Anspannung, gegen die eigene Nervosität und damit umzugehen. Also könnt ihr euch auch merken, wenn ihr mit positiver Emotion arbeitet, dann schafft ihr es auch, gegen Nervosität anzukämpfen. Achtung, man muss das ein bisschen dosieren, man darf es nicht übertreiben, ist auch ein bisschen typabhängig. Wenn ich jetzt nicht der Oberemotionale bin und dann jede Aufnahme abfeiere, dann ist das am Ende nicht authentisch, dann nimmt das Gehirn vielleicht auch nicht so an. Das heißt, das muss man so ein bisschen regulieren können und wissen, was brauche ich wann. Aber grundsätzlich sind positive Emotionen natürlich immer gut, um Negativität gar nicht erst nach außen zu tragen, gar nicht erst nach außen auch auszustrahlen und sich dann am Ende selber zu vermitteln. Und ihr könnt euch ja selber überlegen, was ist denn besser? Was gibt euch wahrscheinlich eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, gut zu spielen, wenn ihr die ganze Zeit Kopf schüttelt und euch der Nervosität hingibt? Oder wenn ihr die Highlights, die ihr kreiert, abfeiert und pusht? Die Antwort muss ich euch, glaube ich, nicht geben. Was war sonst noch so los? Zwei Spiele möchte ich noch beleuchten, bevor ich zu meinem Thema der Woche komme. Und das war ein Thema der Woche, sage ich euch. Das hat euch auch beschäftigt. Und das hat ganz, ganz viele beschäftigt. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir einmal über Dimitri Vandenberg sprechen. Dimitri Vandenberg, wer den ersten Kurs meines Online-Kurses Mental Darts Master kennt, der weiß, dass ich in dem Kapitel die drei mental starken Dart-Profis Dimitri Vandenberg genannt habe. Und auch völlig zu Recht. Nach wie vor würde ich das zu dem Zeitpunkt damals, das war vor 1,5 Jahren, wo wir den Kurs aufgenommen haben, immer noch so sagen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der Zugang zu so einem Kurs auf 1 Jahr beschränkt ist, mal so ganz nebenbei. Weil Dinge verändern sich. Ja, Dinge verändern sich, auch die Neurowissenschaft geht weiter voraus und der Kurs soll ja immer aktuell bleiben. Ja? Heißt, Dimitri Vandenberg, muss man sagen, steht aber das ganze Jahr schon und dieses Spiel war ein Sinnbild davon, irgendwie völlig neben sich. Er kommt mal auf die Bühne, er tanzt, er vermittelt Freude, er vermittelt Spaß, so wie er es immer macht. Und ich muss gestehen, ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, weil ich kann nicht jedes Spiel gucken mit kleinem Sohnemann. Aber was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe, war der Anfang eigentlich noch gut, so wie er auf die Bühne kommt, so wie immer, er vermittelt diese Freude und diesen Spaß. Aber diese Körpersprache, diese Freude vom Walk-On, die geht ihm völlig verloren. Sein Gegner spielt okay, sein Gegner nimmt konsequent die Chancen raus, die sich ihm bieten. Sorry. Aber Dimitri Vandenberg nutzt seine Chancen auch nicht. Wir sehen, wie sich seine Mimik verändert. Seine Mimik wird ein bisschen verzweifelter, ein bisschen negativer. Da ist nicht mehr dieses, was er früher immer gemacht hat, mit der Hand den Kopf so hoch drücken. Wenn ihr gerade Videopodcast schaut, dann seht ihr es. Ne? Dann nimmt er die Finger und drückt so sein Kinn hoch, damit er den Kopf eben nicht hängen lässt, so als Zeichen, hey, Kopf hoch. Und auch so diese anderen Strukturen, viel, viel mehr mit dem Durchatmen zu arbeiten, sich mehr, mal weniger Zeit zu lassen. Ich persönlich habe das nicht abgefeiert, aber ich fand das gut, weil man da gesehen hat, ey, der arbeitet mit dem mentalen Training, mit dem mentalen Handwerkszeug. Der spielt nicht einfach nur den Rhythmus und überlässt alles einem guten Rhythmus und einem guten Tag, sondern wenn Dinge nicht laufen, dann versucht er auch irgendwie anders Fuß zu fassen in diesem Spiel. Und das war da nicht da. Am Ende hat man ihn gesehen, wie er hinten nur noch so ja, ein bisschen verzweifelt wahrscheinlich gelächelt hat, verzweifelt gegrinst hat, wenn der Gegner dann seine Chancen genutzt hatte oder die Darts auf Doppel hatte. Er hat nicht kämpferisch ausgesehen. Und ich glaube, so wie das ganze Jahr auch schon läuft, er hat sich ja für kaum Major qualifiziert. Ich glaube, allgemein kaum für Bühnenspiele qualifiziert. Ich persönlich glaube, dass da irgendwas Tieferes bei ihm vorherrscht. Ich habe da keine Insights, ich kenne ihn nicht, ich will auch gar nicht zu sehr was groß machen, aber ich glaube, er muss erstmal schauen, dass er sich mental wieder auf die Reihe kriegt, weil so weiß ich nicht, ob er sich da einen Gefallen auf der Bühne tut. Heieiei, heute ist aber der Wurm drin hier mit meiner Sprache. Kommen wir zu noch einem weiteren Spiel, und zwar hätte es fast einen riesigen Upset in der ersten Runde gegeben, nämlich Stephen Bunting muss in den fünften Satz und auch da in die Verlängerung, gewinnt im fünften Satz mit 4-2, führt 2-0 im ersten Satz. Und was können wir da mitnehmen? Ein Bialetzky, der zunächst völlig ohne Emotionen spielt, zumindest hat es auch da so in den Highlights so gewirkt, und der sich aber auch gar nicht verrückt macht, wenn er diese ersten beiden Sätze verloren hat. Reagiert gar nicht darauf, dass ein Bunting mit einem 120er Average den ersten Satz gewinnt. Und am Ende, was willst du machen, wenn der Gegner 120 spielt? Oder brechen wir das auf euch runter, wenn der Gegner einfach deutlich über eurem eigenen Niveau spielt, dann ist er halt einfach für den Moment besser. Solltest du deswegen aufgeben? Nein, Spiel läuft doch noch. Also ich denke mir immer, zieh das mal durch. Ich denke dann immer so zu meinem, sag dann so in mir drin zu meinem Gegner, okay, zieh das mal durch. Zieh das mal bis zum Ende durch. Aber wenn du es nicht durchziehst, dann bin ich da. Ich sorge dafür, dass ich mein Spiel spiele, und wenn du patzt, dann bin ich da. Und ich glaube, das war so diese Herangehensweise von Bialetzky, und die war natürlich super, super gut. Holt sich dann Satz 3 und 4. Und nicht umsonst nennt man ihn Bunting Mental. Auch er lässt sich merklich nicht wirklich davon beeindrucken, würde ich jetzt so schätzen. Zumindest sieht man dann auch, wie er bei 2-2 das Checkout macht. Da kommt ein ganz kurzes Come on zu seinem Sohn, zu seiner Frau. Sein Sohn wurde da eingeblendet, der hat ihn richtig gepusht, richtig angefeuert. Bunting selber pusht sich in der Situation nicht, weil du noch Kraft brauchst. Ja, auch ganz klar, registrier das Highlight, aber verpulver nicht beim 3-2, beim Break zum 3-2 schon deine gesamte Energie innerlich, weil du musst ja deinen Anwurf noch gewinnen. Wenn du da wieder das Rebreak kassierst, dann steht es 3-3, dann hast du von dem Break auch nichts. Und im Tennis sagt man immer, ein Break ist erst dann ein Break, wenn du es mit dem eigenen Aufschlag bestätigt hast. Und das ist im Darts genau das Gleiche. Ein Break bringt dir gar nichts, wenn du danach deinen eigenen Anwurf verlierst. Von daher, gerade weil es ganz gegen Ende war, wir kennen das von Gervin Price natürlich auch, dass der Break und sich ganz laut pusht. Aber auch bei Gervin Price, unabhängig davon, dass er ein anderer Typ ist, wie Stephen Bunting, sehen wir das häufig so mitten im Spiel, um da möglichst den Nadelstich schon zu setzen. Da ganz am Ende, wenn du weißt, ey, dein Gegner ist auch genau ebenbürtig, da fand ich diese Reaktion, dieses kurze Come on, genau richtig, um dann weiterzumachen, Anwurf durchzubringen, bam, 4-2 und am Ende hast du die erste Runde gewonnen. Und wie du durchgekommen bist, fragt doch am Ende keiner. Ja, überlegt euch einfach Folgendes. Ja, du führst 2-0, der Gegner kommt dran auf 2-2. Na und? Du musst immer noch einen Satz gewinnen. Du hast 2-0 geführt, du musst noch einen Satz gewinnen. Der Gegner gewinnt einen Satz, du führst 2-1, okay, du musst immer noch einen Satz gewinnen. Der Gegner holt auf, steht 2-2, okay, du musst immer noch einen Satz gewinnen. Deine Aufgabe hat sich einfach nicht verändert. Wenn du so denkst, dann bleibst du auch positiv. Dann schaffst du es nicht zu sehr nachzudenken und zu zweifeln, warum habe ich es nicht schon früher beendet und so weiter, weil du bist ja noch im Spiel. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um negativ zu werden. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um, traurig zu werden, dass der Gegner aufgeholt hat oder sich wieder selbst zu zerfleischen, weil noch ist doch alles gut. Bei 2-1, du führst immer noch. Bei 2-2, okay, du brauchst immer noch einen Satz, genauso wie bei 2-0. Und Bialetzky, genau umgekehrt. Du musst am Anfang vom Spiel 3 Sätze gewinnen. Du liegst 0-2 hinten, okay, meine Aufgabe ist immer noch, gewinn 3 Sätze. Aber was muss ich dafür tun? Ich muss erstmal den dritten Satz gewinnen. Dann gewinne ich den vierten Satz. Und wenn ich das so auch noch weiter runterbreche, ich muss erstmal das nächste Leck gewinnen. Stellt euch doch einfach mal die Frage, wollt ihr jetzt zum Beispiel, weil ihr hoch führt, sagt ihr euch dann, naja gut, das nächste Leck, das verliere ich jetzt mal. Das sagt ihr doch nicht, oder? Das sagt doch keiner. Ihr wollt doch eh immer das nächste Leck gewinnen. Also, Fokus aufs nächste Leck. Wie gewinnst du das nächste Leck? Vollkommen egal, ob du führst oder ob du hinten liegst. Solange das Spiel noch läuft, wie gewinnst du das nächste Leck? Was musst du tun, um das nächste Leck zu gewinnen? Und so schaffst du es, in dieses Leck-für-Leck-Denken zu kommen und nicht zu sehr darüber nachzudenken, was du schon geführt hast oder warum du jetzt den Anfang wieder verschlafen hast. Nein, weitermachen. Weitermachen da, wo du jetzt gerade bist und da dein Bestes geben. Kommen wir zu unserem Thema der Woche. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn in dieser Folge als Thema der Woche? Ist es vielleicht einfach der Rückblick der ersten Runde? Ein Blick auf die erste Runde, was das so mit einem macht? Und dann kam Cameron Menzies. Und auf einmal kriege ich lauter Nachrichten von euch auf Instagram. Was war mit Menzies los? Hast du Menzies gesehen? Kannst du im Podcast über Menzies sprechen? In der Story, im Fragensticker war Cameron Menzies. Na, habe ich mir gedacht, okay, wir reden über Cameron Menzies. Und zwar, erstmal rollen wir das ein bisschen auf. Cameron Menzies startet ja ganz gut und spielt gegen einen weiß nicht, ob man Nobody sagen sollte, aber sagen wir mal, Cameron Menzies ist Favorit. Cameron Menzies spielt dazu ein ziemlich gutes Jahr, würde ich sagen. Ist also klarer Favorit in diesem Erstrundenspiel. Kommt ganz okay rein, führt. Und dann merkt man aber, ey, der Manby, der ist dran. Ja, der hat heute was vor. Der ist auch emotional präsent, der pusht sich selbst und nutzt auch dann die Chancen, die da sind. Vor allem, als er sieht, dass Cameron Menzies seine Chancen liegen lässt. Und was wir von Cameron Menzies kennen, also ich sehe das vor allem immer sehr, sehr stark ist, deswegen war ich persönlich tatsächlich sehr verwundert, dass der so gezündet hat dieses Jahr, weil er aus mentaler Sicht nicht sehr stabil auf der Bühne wirkt. Ja, aus mentaler Sicht, der reagiert sehr viel auf das, was da passiert. das, was an Bord passiert, wie er spielt, wie seine Darts fliegen, wie seine Darts stecken und so weiter und so fort. Da reagiert er sehr, sehr stark drauf. Mit Mimik, mit Körpersprache, mit Kopfschütteln, mit so Arm wegschütteln und schlagen. Und das vermittelt dir ja nur noch mehr Unsicherheit. Wenn du auf das, was du vielleicht in deinem Kopf spürst, über die Körpersprache reagierst, dann wird das Gefühl in deinem Kopf größer. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, von Max Hopp, diese positiven Emotionen sehr gut, weil du anders vielleicht in der Körpersprache agierst, wie es manchmal im Kopf aussieht. Die negativen Gedanken kannst du gar nicht ausstellen. Und dann haben wir am Ende schon gesehen, noch bevor Manby die Matchstarts reingeworfen hat, Cameron Menzies lässt wieder Darts liegen, lässt wieder Darts auf Doppel liegen. Er schreit einmal quasi ins Board. Auf dem Rückweg haut er, glaube ich, schon einmal oben auf den Tisch. Hat dann wieder diese Körpersprache, diese negative, hat seine Flasche in der Hand. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund gesehen habt. Die Flasche hat er so angedeutet, als würde er sie gleich ins Publikum schmeißen. Macht er zum Glück nicht, stellt sie wieder hin. Manby checkt zum Matchgewinn. Und dann hat es kurz gedauert bei Cameron Menzies. Und auf einmal haut er mehrfach mit der Faust von unten gegen die Tischplatte. Und alles fällt vom Tisch runter und das Publikum fängt natürlich das Buhen an und Kirk Bevins geht relativ schnell zu ihm und schickt ihn direkt von der Bühne, was auch natürlich vollkommen richtig ist. Und was machen die sozialen Medien? Das Thema wird ausgeschlachtet. Und nicht nur die sozialen Medien, auch die Berichterstattung, die Medienberichterstattung und so weiter. Natürlich hat jeder was dazu zu sagen und ich möchte euch sagen, ich habe auch was dazu zu sagen. Und zwar habe ich ein bisschen einen differenzierteren Blick darauf. Und genau das, deswegen, ich habe eingangs gesagt, genau deswegen wollte ich diesen Podcast machen, weil mir das nicht reicht, was in den Medien gesagt wird. In den Medien wird gesagt, das darf nicht passieren. Er darf niemals so reagieren. Unschöne Szenen, wie kann man nur sich so nicht im Griff haben, das muss er als Profi doch können und so weiter. Und das ist die einzige Quintessenz aus dieser Situation. Vielleicht kommt noch, oh, was ist mit Menzies los, was ist in ihm los, hat er tiefgreifende Probleme, er braucht psychologische Hilfe und so weiter. Und das reicht mir nicht. Ich kann euch auch sagen, ich habe die Szene zum Beispiel meiner Frau gezeigt und die begleitet mich seit zig Jahren im Tennisbereich. Und die hat sich das angeguckt und naja, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. War ihre erste Reaktion. Und ich möchte hier gar nichts schönreden, ganz klar. Ja, natürlich ist das eine Szene, das muss Menzies anders geregelt kriegen. Natürlich sollte so etwas auf keinen Fall passieren. Aber hat er jemandem wehgetan? Nur sich selbst. Hat er jemand anders gefährdet? Nein. Also wir machen das Ding dann manchmal auch ein bisschen zu groß. Ich habe gerade gesagt, im Tennis, da sind nämlich auch Verrückte dabei. Sascha Zverev hat, weil er mit einer Schiedsrichterentscheidung unzufrieden war, seinen Schläger mal genommen und am Schiedsrichterstuhl ungefähr 5 bis 10 Zentimeter unter dem Fuß des Schiedsrichters komplett zerhackt. Der hätte auch den Schiedsrichter treffen können, weil mit der Wucht, mit der er zuschlägt, kann er nicht auf 1-2 Zentimeter beeinflussen, wo der Schläger genau einschlägt. Novak Djokovic, der größte Tennisspieler aller Zeiten, hat sein Spiel nicht verloren, sondern er verliert ein Aufschlagspiel im ersten Satz, nimmt seinen Ball aus der Hosentasche, schlägt den nach hinten weg und trifft eine Linienrichterin am Kehlkopf. Der bleibt die Luft weg. Es ist zum Glück nichts weiter passiert, aber auch hier Novak Djokovic wurde natürlich dann disqualifiziert, mit Strafe belegt und so weiter. Das heißt, es gibt Szenen, die sind viel, viel schlimmer in meinen Augen als diese Szene. Diese Szene zeigt uns erstmal eine Sache. Cameron Menzies hat ein Problem. Und ich möchte euch das erstmal, bevor ich noch mehr dazu eingehe, warum ich einen differenzierten Blick mir auf die Situation wünsche, mal ein bisschen ausholen. Und zwar der Psychologe Dr. Leon Winscheid hat letztens was ganz Interessantes über Wut gesagt. Er hat in einem Interview gesagt, Wut ist eigentlich, eine ganz spannende Emotion. Denn Wut ist ganz viel Information in kurzer Zeit. Sowohl für Cameron Menzies als auch für uns, aber vor allem für ihn. Nämlich da kommt in ganz kurzer Zeit, sagt uns dieses, ich gehe das Risiko ein, mich selbst zu verletzen. Ich werde mir jetzt selbst wehtun, weil ich anders mit meinen Emotionen nicht klarkomme, weil es da etwas gibt, was mich triggert. Und ich glaube, es ist nicht nur der verpasste Dart auf Doppel, sondern da sind wahrscheinlich tiefgreifendere Probleme, die vielleicht auch privater Natur sind. Vielleicht sind es Ängste. Das heißt, diese Wut zeigt uns erstmal, da ist Angst im Spiel. Das legt andere Probleme in anderen Bereichen vielleicht noch frei. Ich werde wieder an Dinge erinnert, die auch schief laufen gerade im Leben. Das heißt, das ploppt alles in der Zeit in dir auf. Und natürlich ist Aggression nicht die Lösung. Und Aggression ist ein Problem. Aber Wut an sich ist nicht das Problem. Was ich aber als Problem sehe, ist, dass jetzt gesagt wird, Cameron Menzies darf so nicht reagieren, sowas wollen wir nicht sehen, sowas gehört nicht in den Dartsport. Und da sage ich Stopp. Wir wollen die ganze Zeit Spieler haben, die Meister der Selbstbeherrschung sind, die möglichst keine negativen Reaktionen zeigen, die möglichst keine Aggression zeigen, die sich nicht irgendwie mal aufreiben. Warum redet dann aber niemand über Mentaltraining? Das muss ich jetzt hier einmal ganz konkret sagen. Warum wird in den Medienberichterstattungen nicht viel mehr das Thema Mentaltraining aufgegriffen? Warum ist Mentaltraining, egal in welcher Sportart, wird immer noch fast totgeschwiegen? Denn was Cameron Menzies gebraucht hätte, ich weiß nicht, ob er es in Anspruch nimmt, ich kenne ihn nicht, aber was er gebraucht hätte, ist Mentaltraining. Durch Mentaltraining schaffst du es, genau solche Situationen in vielen, vielen Fällen zu verhindern. Weil du Lösungsstrategien unter anderem von mir bekommst, wie du mit Aggression umgehst, wie du mit Wut umgehst, wie du deine Ängste richtig einsortierst, dass andere Bereiche mit der Situation hier beim Dartspielen jetzt nichts zu tun haben. Du lernst andere Kanäle wie Atmung, wie Rituale, wie vielleicht deine Emotionen zu kontrollieren. Diese Techniken lernst du, damit diese Ausraster nicht passieren, damit du so nicht platzt, wie Cameron Menzies geplatzt ist. Jetzt, wo an dem Punkt, wo er jetzt ist, mit wahrscheinlich gebrochener Hand, blutenden Fingern, Knöcheln und wo das einmal alles raus ist, da ist Mentaltraining eigentlich zu spät. Da grenzt sich dann Mentaltraining ab und jetzt kommt ein Sportpsychologe, ein Psychologe, ein Psychiater, die Psychotherapie vielleicht. Ist vielleicht die nächste Instanz, die dir eher helfen kann, um das wirklich aufzuarbeiten. Aber Mentaltraining ist der Schritt, um sowas zu verhindern. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Thema versuche, in allen möglichen Formaten präsent zu machen, damit solche Situationen verhindert werden können. Und auch ganz klar, wir können es nicht immer verhindern. Wir sind keine Maschinen. Wir wollen doch Menschen sehen. Und Menschen reagieren leider auch mal nicht nach Schema F. Und jetzt noch ein anderes Thema dazu. Vor 2 Folgen haben wir über das Thema Alkohol im Dartsport gesprochen. Und ich weiß nicht, ob Cameron Menzies einer ist, der trinkt. Manchmal macht er auf mich den Eindruck, so rein von der Optik her. Ich weiß es aber nicht, möchte da auch gar nichts unterstellen. Ich sage aber nur, wenn Alkohol im Spiel war, dann ist das auch dem Alkohol geschuldet. Weil das sind Reaktionen, die und Nebenwirkungen, die Alkohol verursacht, nämlich eine fehlende Impulskontrolle. Wenn mich dann Dinge negativ triggern, dass vielleicht erstmal gewisse Emotionen dämpft, aber dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie möchte und ich dummerweise einen gewissen Alkoholpegel in mir drin habe, dann wird alles ungefiltert durchgespült und kommt nach außen. Und wenn wir da aber nicht ansetzen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir ab und zu mal solche Szenen sehen. Und wenn er die Flasche ins Publikum geschmissen hätte, dann sind wir an einem ganz anderen Thema. Weil dann gefährdet er sie mit Menschen, dann stellt er wirklich eine Gefahr dar. So hat er seine eigene Wut irgendwo rausgelassen und er hat den Tisch ja nicht mal kaputt gemacht. So wie es da heißt, er zerschlägt den Tisch. Ich habe nicht gesehen, dass da der Tisch kaputt war. Das Einzige, was er kaputt gemacht hat, war seine Hand. Und deswegen, ich möchte das gar nicht entschuldigen und sagen, jeder darf so reagieren. Aber wir müssen auch uns klar machen, wenn wir die Wege, die das verhindern können, totschweigen und nicht öffentlicher darüber reden, dass Mentaltraining kein Problem ist, auch wenn er jetzt in eine Therapie geht, wäre überhaupt kein Problem. Wenn du dich am Knie verletzt, dann gehst du doch auch in die Therapie, halt in die Physiotherapie. Warum sollst du nicht in die Therapie gehen, wenn du eine Verletzung im Kopf hast? Ja, weil du da, was weiß ich, Wunden da sind, die sich aufgerissen haben und so weiter. Das ist einfach kein Problem. Dadurch, dass es aber häufig als Schwäche angesehen wird und zu wenig in meinen Augen thematisiert wird, haben oft die Spieler, auf denen ein unfassbarer Druck liegt, Angst davor, diesen Schritt zu machen und lassen sich nicht helfen. Und Matt Porter hat gesagt, dass die Szenen unschön sind und das natürlich aufgearbeitet wird, aber in erster Linie steht das Wohl des Spielers im Vordergrund. Und ich hoffe sehr, dass es so ist. Ich hoffe sehr, dass gemeinsam mit Cameron Menzies das vielleicht aufgearbeitet wird. Er wird mit Sicherheit eine Strafe bekommen, weil das gehört dazu. Und natürlich darf das so nicht passieren. Er ist irgendwo ein Vorbild, eine Vorbildfunktion. Aber in erster Linie sollte man ihm dann auch dazu helfen, zu zeigen, du pass auf, es gibt andere Wege, um das zu verhindern. Und was ich auch gehört habe, er würde Manby den Moment, seinen größten Moment seiner bisherigen Karriere nehmen, weil er sich dadurch in den Vordergrund spielt, ist in meinen Augen auch ein Quatsch. Weil der Moment wird Manby genommen, weil das Thema Menzies jetzt so hochgespielt wird und nicht der Sieg von Manby. Redet doch einfach über den Sieg von Manby und lasst Cameron Menzies Ausraster eine Randnotiz sein, sodass er in Ruhe selber überlegen kann, wie werde ich das verhindern. Dem ist das selber super peinlich, garantiert, und der will, dass sowas nie wieder passiert. Novak Djokovic wird das, was ich euch vorhin gesagt habe, auch nicht nochmal passieren. Du lernst daraus, aus diesen Dingen, auch aus diesen negativen Sachen. Und ich möchte einfach nochmal ganz klarstellen, Mentaltraining ist der Schritt, damit du sowas verhindern kannst. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sollten wir zum Psychotherapeuten gehen. Aber auch das ist kein Problem. Ich habe mehrere Freunde, die in psychologischer Betreuung sind. Das ist doch vollkommen okay. Das ist, wie ich sage, Knieschmerzen, gehe ich zum Physiotherapeuten. Gehst du da halt zur psychologischen Betreuung. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich sehe das Problem hier gar nicht so gravierend, wie es gemacht wird. Schaut euch lieber Manby an, freut euch, wie der das gemacht hat, denn der hat dagegen gehalten. Menzies war die ganze Zeit negativ. Na, was hat Manby denn gemacht? Manby war die ganze Zeit positiv, hat sich immer wieder gepusht. Der sieht ja auch, dass Menzies negativ ist und er arbeitet mit positiven Emotionen dagegen und hält so sein Stimmungslevel hoch, glaubt an sich und sorgt dafür, dass er diese Chancen, die sich ihm zum ersten Mal bieten, dann auch tatsächlich nutzt und wahrscheinlich für den größten Upset in Runde 1 bisher gesorgt hat. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. In diesem Sinne möchte ich da einen Strich drunter machen. Und ihr könnt mir aber gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr zu der Szene von Cameron Menzies und Manby und was die Medien daraus machen, wie ihr das seht. Das ist ja nur meine Sichtweise. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber aus mentaler Sicht muss ich sagen, das muss verhindert werden, aber Menzies muss auch geholfen werden, dass wir das verhindern. Und wir dürfen aber eben nicht den Fehler machen, dass wir ihn jetzt an den Pranger stellen, weil wir sowas nicht sehen wollen und gleichzeitig aber den Spielern erlauben, dass sie Alkohol trinken und Mentaltraining am Ende noch irgendwas mit Schwäche zu tun hat und möglichst nicht angefasst werden sollte. da müssen wir einfach ein bisschen mehr differenzieren, weil wenn wir das eine nicht zulassen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir immer wieder solche Szenen sehen. Ich habe ein Takeaway für euch, denn euch soll das möglichst nicht passieren. Und Impulskontrolle findet zu Hause statt. Auch das heißt mentales Training. Mental muss ich trainieren, das ist nicht ein Schnips, ich bin kein Zauberer und auf einmal funktioniert alles, sondern es ist Training. Und so solltet ihr im Training mal gucken oder in den Spielen mal gucken. Guckt in der Nachbetrachtung, was hat mich auf die Palme gebracht? Was hat mich getriggert? Welche Gedanken kommen während einem Spiel in mir hoch? Und wenn das Spiel vorbei ist, dann setzt du dich hin und überlegst dir, wie habe ich reagiert und wie kann ich aber noch reagieren? Wo habe ich negativ reagiert, aber kann ich die Situation vielleicht auch irgendwie anders bewerten? Kann ich aus der Situation eine Chance bewerten? So wie ich es vorhin gesagt habe. 0-2, ich könnte sagen, der Start ist scheiße. Oder ich kann sagen, okay, meine Aufgabe ist immer noch die gleiche wie am Anfang. Sucht euch eure Triggerpunkte raus, spürt die erstmal und dann überlegt euch in Ruhe, ohne Emotionen, wie kann ich das anders regeln? Und dann werdet ihr, wenn dieser Punkt wiederkommt, auch anders mit dieser Sache umgehen. Und zum Schluss bleibt mir eigentlich nur zu sagen, genau aus diesem Grund des Hauptthemas heute habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen und auch meine mittlerweile beiden Online-Kurse Mental Darts Master und Mental Darts Master 2.0. Denn genau diese beiden Kurse geben Hilfestellung, wie ich meine Emotionen kontrollieren kann, wie ich Gedanken kontrollieren kann, wie ich meine Performance verbessern kann, was Rituale sind, wie sie mir helfen. Die sorgen genau dafür, dass das dir möglichst nicht passiert. Und den Online-Kurs habe ich eben aus dem Grund erstellt, um die Hürde gering zu halten, in Mentaltraining einzusteigen. Beim Online-Kurs musst du nicht mal persönlich dich mir öffnen oder in den persönlichen Kontakt mit mir gehen, sondern du kannst dir den Kurs holen, ihn selbstständig für dich durcharbeiten und das mitnehmen, was du für dich und dein Spiel brauchst. Also das kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du auch, wie Cameron Menzies, manchmal einfach nicht weißt, wie du mit der ganzen Anspannung umgehen sollst. Denn das ist das, was bei Cameron Menzies passiert. Er weiß einfach, sich anders nicht zu helfen in dem Moment. Und in diesem Sinne bleibt mir nur für euch zu sagen, wenn es euch auch nicht so gut geht, wenn ihr auch immer wieder Punkte habt, mit denen ihr, wo ihr nicht weiter wisst, lasst euch helfen. Denn gemeinsam ist man immer stärker als alleine. Bis nächste Woche.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media. Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media.